Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Praxisflüsterer-Podcasts. Heute zu Gast Dr. Ulf Zuschlag. Es ist mal wieder so eine tolle Zahni-Geschichte, ja, wo es einige von gibt, sagen wir es mal so. Und ich bin immer wieder glücklich, auf solche Leute zu schließen. In diesem Fall ist es Ulf Zuschlag. Der Ulf hat vor vielen Jahren Zahnmedizin studiert, ist noch ein junger Kerl, wenn man so will, hat noch junge Kinder und hat dann aber in Kambodscha seine zukünftige Frau kennengelernt. Und mit der betreibt er eine ehrenamtliche Zahnklinik in Kambodscha. Das ist jetzt mal die Story, erstmal auch einen Satz runtergekürzt. Gleichzeitig ist er in Hamburg niedergelassener Zahnarzt, seit vielen Jahren in einer Gemeinschaftspraxis. Und diese ganze Geschichte, wo ich jetzt gar nicht weiß, was ich mir herauspicken soll, weil die einfach so spannend ist, so interessant und die mal zeigt, wie das Leben eigentlich spielen kann. Man will ein Auslandssemester machen und schwuppsdiwupps ist man verliebt und verheiratet und das Leben nimmt eine 180-Grad-Wende, ja? Also das heißt, man macht mal komplett was anderes, als was man wollte. Und diese Wenden hat es auch vorher schon ein bisschen in seinem Leben gegeben und davon erzählt er ein bisschen. Und ja, auch wie er das macht, wie viele Leute da mittlerweile sind, wie günstig man eigentlich in Kambodscha da eine Versorgung hinbekommen kann, wo ein paar Euro pro Person pro Tag reichen, um dort eine ausreichende Versorgung hinzubekommen. Das finde ich alles sehr bemerkenswert und dass man das alles neben seinem vollen Praxisbetrieb mit Familie und allen drum und dran schafft. Ja, das beweist Dr. Ulf Zuschlag, der heute mein Gast ist. Ich habe mich sehr gefreut, als ich mit ihm geschrieben habe, dass er Lust dazu hat, den Podcast zu machen. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute zu Gast ist Dr. Ulf Zuschlag und erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Ulf.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, dann erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
Mein Name ist Ulf Zuschlag, ich arbeite in Hamburg, ich komme ursprünglich aus dem tiefsten Niedersachsen, aus dem Kreis Schaumburg an der Lippe. Bin heute Zahnarzt, habe das ein bisschen von der Pike auf gelernt. Ich habe erstmal ein bisschen aus Langeweile oder nicht Langeweile Maschinenbau studiert und nach 4 Semestern habe ich dann gesehen, das ist nicht das, was ich unbedingt mein Leben lang machen möchte. Und war schon immer irgendwie interessiert an handwerklicher Medizin. Und dann stellte sich die Frage, ob ich jetzt nun Zahnmedizin oder irgendwie Richtung Chirurgie gehen soll und war mir auch noch nicht so richtig sicher. Und dann war erstmal so mein erster Übergang. Mein Abitur war nicht das Beste, deswegen bin ich auch nicht leicht dort eingestiegen. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, ich habe nach dem Abitur Zivildienst geleistet, habe dann eben, wie gesagt, 4 Semester Maschinenbau studiert und dachte mir dann, eigentlich bräuchte ich jemanden, der mein Studium finanziert und vielleicht den Zugang so ein bisschen leichter macht. Und habe dann mir meine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer wieder aberkennen lassen und habe mich dann bei der Bundeswehr beworben als Offizier. Da bin ich noch eingeladen worden, war, ich glaube, 2 oder 3 Tage in Köln und nach 2, 3 Tagen, ich habe es verdrängt, wie lange es war, fand die Bundeswehr, dass ich irgendwie ganz okayer Soldat wäre und wollten den Weg auch gerne ganz mit mir weitergehen. Nach den Tagen habe ich dann aber irgendwie überlegt, nee, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und dann musste ich ihm überlegen, wo geht die Reise jetzt weiterhin? Ich komme nicht aus einem Ärztehaushalt. Mein Vater war Architekt, meine Mutter war Krankenschwester. Meine Großeltern waren Garten- und Landschaftsbauer. Eigentlich ist das jetzt erstmal nicht so alles richtig zahnmedizinisch. Dann habe ich ihm überlegt, aber ich wusste schon irgendwie weiterhin, es soll Richtung handwerkliche Medizin gehen. Und dann dachte ich erst über eine Ausbildung als Zahntechniker nach. Und das war 2004 und zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht unbedingt so, dass es so viele Stellen in den Dentallaboren gab, zumindest in meinem Gefühl. Und dann hatte ich die mittelgroßartige Idee, ich könnte ja eine Ausbildung als zahnmedizinischer Fachangestellter machen. Hab mich dann beworben bei einer Stelle, die brauchten so ein bisschen Überlegungszeit, weil sie sich erstmal schwer vorstellen konnten, einen Mann einzustellen. Grundsätzlich, der zweite Mann meiner Mutter war Zahnarzt, deswegen hatte ich zwar ein bisschen zahnärztliches Know-how, aber der war auch mittlerweile Zahnarzt AD und hatte mal sich mit einer Handkreissäge angelegt, musste deswegen sehr schlagartig seinen Beruf an den Nagel hängen. Und der meinte auch damals, das sei ja totaler Quatsch, irgendwie so eine Ausbildung als ZFA zu machen. Ich sollte doch lieber in die Zahntechnik gehen. Aber ich fand das irgendwie ganz spannend, so mit dem Patienten. Und dann habe ich mich nochmal in einer anderen Praxis beworben. Also ich habe mich bei ein paar mehr beworben. Und bin da eingeladen worden. Wir waren uns irgendwie erstmal ganz grün und habe da erstmal ein Praktikum angefangen. Ja, Nach ein paar Monaten Praktikum, die Ausbildung ging nicht gleich los, weil ich irgendwie mit im Zyklus gestartet habe, ja, sagten mir dann, ja, die können sich das vorstellen. Und dann habe ich eben in dieser Praxis eine Ausbildung zum zahnmedizinischen Fachangestellten gemacht. Da konnte ich durch mein Abitur auf 2 Jahre verkürzen. Dann habe ich in dieser Praxis noch 1,5 Jahre ungefähr gearbeitet, bis ich dann endlich meinen Studienplatz zugewiesen bekommen habe und bin dann in Gießen gelandet, was ich irgendwie hochattraktiv im Nachhinein und charmant fand. Keine schöne Stadt, aber es war in meinen Augen hervorragend zum Studieren. Während meiner Semesterferien musste ich ja weiterhin Geld verdienen, weil die Bundeswehr ja nicht mein Studium finanziert hat und habe deswegen in der Praxis, die mich ausgebildet hat, in Hamburg weitergearbeitet. Ich steige zwischendurch nochmal gleich ein, was ich während des Studiums gemacht habe. Aber noch ein bisschen zu meinem Zahnarzt sein. Ich habe dann in dieser Praxis meine Vorbereitungsassistentenzeit abgeleistet, habe in dieser Praxis als angestellter Zahnarzt gearbeitet, habe mir 2016 einen Teil dieser Praxis gekauft und bin da immer noch. Also praxismäßig habe ich mich örtlich nicht so richtig wegentwickelt. Aber ich bin da hochzufrieden. Das ist in Hamburg im nicht schlechtesten Stadtteil. Und wir haben nette Patienten, wir haben großartige Mitarbeiter. Das, was ich mache, suche ich mir heute aus. Und deswegen macht das irgendwie alles Spaß.
Ja, ich meine, das ist ja viel bewegt, was du da so gemacht hast. Aber man kann ja sagen, dass du schlussendlich zum Schluss genau wusstest, was du machst und was du nicht machen wolltest. Ja, viele erfahren das ja sehr viel später, was sie gar nicht mehr machen wollen. Und du hast es ja durch Try and Error in den Jahren, wo die einem eigentlich nicht sonderlich wehtun, weil man noch nicht so viel Geld braucht und dies und das, dann hast du nicht gesehen, hast du das ja erfahren. Finde ich total spannend. Was mich jetzt interessiert ist, du hast von einem Hintergrund berichtet, du bist Zahnarzt, dir macht der Beruf Freude. Wie hat sich die Welt für dich verändert, nachdem du dich niedergelassen hattest und nachdem du festgestellt hast, das erste Risiko weg ist, die ersten wirtschaftlichen Herausforderungen weg sind, und du sozusagen entspannt und gut arbeiten konntest? Da hat sich da irgendetwas bei dir in der Wahrnehmung oder in der Einstellung geändert? Man muss es ja vorstellen, das ist ja wie so ein Hamsterrad. Erstmal, ne, Darlehen, ne, du hast ja auch gesagt, du kommst ja jetzt nicht auf einen super privilegierten Elternhaus, also gut bürgerlich, aber jetzt nicht. Lieber Ulf, hier stellen wir dir mal deinen Kasten hin und jetzt brauchst du nur die Bohrmaschine anschmeißen. Sondern du hast es dir ja da erarbeitet. Ich möchte gerne diesen Gedanken und diese Zeit ergründen mit dir.
Total gerne. Das ist sogar ein bisschen früher gewesen. In 2011 habe ich mit meinem damaligen Kommilitonen, ich habe 2013 mein Examen gemacht und 2011 habe ich mit meinem Kommilitonen überlegt, dass wir eine Formulatur in irgendeinem Land machen wollen und waren erstmal gar nicht so festgelegt. Und haben dann eben geguckt, was gibt der Markt so her. Unser erster Gedanke, den wir auch ganz sexy zu dem Moment waren, war, dass wir nach Südafrika, nach Kapstadt gehen, weil wir beide mehr oder weniger talentiert surfen wollten und das ja Charity und Surfen miteinander verbinden wollten. Und dann waren wir auch im Gespräch mit der Uni in Kapstadt und sind uns dann aber doch nicht ganz so einig über die Modalitäten geworden. Und dann haben wir geguckt, was gibt es denn sonst noch so am Markt? Und dann gab es eben in der engeren Auswahl war am Ende ein Hilfsprojekt in Indien, ein Hilfsprojekt in Nordthailand und ein Hilfsprojekt in Kambodscha. Da waren überall schon Volontäre, da hatten wir schon Erfahrungsberichte gelesen. Und was ganz spannend war, war, dass wir eben bei dem Projekt in Kambodscha hatten wir eben auch einen Erfahrungsbericht, einen Zeitungsartikel gelesen von einem Zahnarzt aus Regensburg. Und das war so der Einzige, der reagiert hat auf unsere Anfrage, weil wir eben wissen wollten, wie war das denn eigentlich dort? Der schrieb uns ganz nett zurück und wir haben dann auch mal telefoniert und der erzählte, das ist irgendwie total netter, das Team ist nett, das müssten wir eigentlich irgendwie mal ausprobieren. Der damalige Leiter des gesamten Projekts war Australier oder ist immer noch Australier. Mit dem waren wir in Kontakt und das war auch total einfach. Man schrieb dem und es gab irgendwie relativ schnell immer eine Antwort. Wenn man irgendwas wollte, irgendwie eine Bestätigung brauchte für den ZAD oder ähnliches, die gab es auch sehr schnell. Und dann sind wir uns da einig geworden und hatten eben geplant und sind auch dann hingefahren, dass wir von Februar bis April 2012 nach Kambodscha reisen. Das war nach unserem 8. Semester. Und wir haben dann relativ viele Sachspenden gesammelt. Wir sind insgesamt mit 90 Kilo Gepäck, also mit Spenden angereist. Unsere Uni hat uns großartig unterstützt. Wir haben alleine irgendwie 30 ausrangierte Winkelstücke, die auch aber alle noch funktionierten, bekommen. Und auch die Industrie hat uns damals wirklich, wirklich gut unterstützt. Wir haben, glaube ich, auch ganz gut, ja, das Fundraising betrieben. Also wir waren da jetzt nicht die Schlechtesten, Aber es war dann doch ganz faszinierend. Also eben die prothetische Abteilung, die Kinderzahnmedizin in der Uni Gießen haben uns da wirklich eben gut unterstützt, uns irgendwie ja Wege bereitet, uns mit anderen Menschen in Kontakt gebracht. Und das war schon fantastisch. Und dann hat uns die, damals sind wir mit Vietnam Airlines geflogen, die haben uns dann eben auch diese 90 Kilo zusätzlich an Gepäck noch transportieren lassen. Und dann sind wir eben angekommen. Es war erstmal irgendwie alles neu. Ich war noch nie irgendwie auf größerer Fernreise. Und dann das erste Mal Kambodscha, war jetzt kein Kulturschock, das wäre übertrieben, aber es war schon sehr spannend. Wir kamen an, wurden von zwei der Mitarbeiterinnen des Projekts abgeholt und brachten unsere Sachen dahin. Sind, glaube ich, am Samstag angekommen und hatten somit erstmal noch zwei Tage, um uns ein bisschen zu akklimatisieren. Und sind dann am nächsten Montag gestartet. Und es war ein tolles Projekt. Die hatten vier Behandlungsstühle, haben relativ viel mit anderen Hilfsprojekten zusammengearbeitet, mit Waisenhäusern, die da eben ihre Kinder hingebracht haben und die dann wirklich sehr organisiert dadurch behandelt worden sind. Und was spannend war, es waren irgendwie, weiß nicht, 8, 9, 10 Mitarbeiter in diesem Projekt, also bis auf den australischen Manager, der eben auch Zahnarzt ist, alles Frauen. Und die waren irgendwie alle total nett. Die einzige, die mir jetzt erstmal am Anfang sehr unsympathisch war, war die Direktorin des Ganzen. Die war, oder die Zahnarztdirektorin. Da trafen so ein bisschen Welten aufeinander, so der, manchmal der westliche Blick, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und alles richtig macht und man begibt sich jetzt irgendwie in ein dritte Weltland und die können vielleicht nicht so die tolle Zahnmedizin. Das versucht man gänzlich abzulegen, aber so ein bisschen unterschwellig hat man dieses Gefühl, glaube ich. Mit der war ich so besonders spinnefeind. Also wenn wir uns denn mal miteinander unterhalten haben, war es mehr so in der Konfrontation, weil ich irgendwas machte, was sie nicht gut fand oder sie irgendwas machte, wo ich dann reingeredet habe, weil ich vielleicht ein bisschen vorlaut manchmal bin. Und wir haben dann eben da gearbeitet und 3 Wochen später waren wir eingeladen auf einer Hochzeit einer der Mitarbeiterinnen dort, die einen italienischen Ingenieur heiratete. Und dann sind wir zu dieser Hochzeit gefahren und das war ein bisschen abseits. Und wir mussten so eine Stunde im Minivan sitzen und ich saß dann neben dieser furchtbaren Direktorin. Und wir kamen das erste Mal irgendwie ein bisschen ins Gespräch und sprachen nicht über Zahnmedizin. Und dann stellte ich dann irgendwie fest, hey, die ist ja doch gar nicht so unerträglich, wie ich immer dachte. Nachdem wir dann auch alle an einem Platz platziert waren und uns den ganzen Abend noch unterhalten haben, haben wir dann doch irgendwie gemerkt, dass wir uns vielleicht auch ganz sympathisch finden. Und ich mache es mal kurz, mit der bin ich seit über 10 Jahren verheiratet und ja, wir leben seit über 10 Jahren in Deutschland. Was ist so zwischendurch passiert? Also es war natürlich irgendwie erstens schön, dann noch jemanden, für den man sich sehr begeistern kann, da kennenzulernen. Und nach 2 Monaten war das Ganze dann vorbei. Wir haben in der Zeit unglaublich viele Kinder behandelt, haben mehr gemacht an Versorgung, als wir sonst in 2 Semestern in der Uni gemacht haben. Haben unglaublich viel gelernt. Es war großartig. Wir haben tolle Menschen kennengelernt. Und als ich dann wieder weggefahren bin, war jetzt die Frage, uns trennen jetzt 10.000 Kilometer. Wie geht's denn da weiter mit der Liebe? Wie gesagt, ich bin nach dem 8. Semester dort gewesen und kam dann zurück und ja, dachte ein bisschen nach, fragte mal bei der Universität nach, was wir denn so nach dem 9. Semester zu tun hätten. Und nach dem 9. Semester gab es in Gießen damals nichts zu tun. Also jedenfalls, wenn man alle Klausuren und Kurse bestanden hat. Dann war mein Plan geboren. Um das ja so ein bisschen zu intensivieren, könnte ich ja gleich nach dem 9. Semester nochmal die gesamten Semesterferien nach Kambodscha reisen und mal gucken, hauptsächlich, was macht die Liebe? Und zweitens, ich kann da weiter irgendwie behandeln und kann da irgendwie nicht nur Freude bringen, sondern irgendwie auch Freude haben. Gesagt, getan. Nach dem 9. Semester bin ich dann wieder hingefahren, war 2,5 Monate da. Wir haben verschiedenste Sachen gemacht, haben eben nicht nur vor Ort dort behandelt, haben mobile Projekte gemacht. Und es war faszinierend. Dann stellten wir uns weiterhin die Frage, wie wollen wir denn eigentlich jetzt in Zukunft weiterleben? Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwie mal meinem Examen ein bisschen widmen. Und habe dann das Examen beendet. Und wir haben es dann so organisiert, dass mich meine damalige Freundin / Verlobte einen Tag nach dem Examen zu Besuch kam. Und dann war sie, ich glaube, 1,5 Monate da. Ich habe mit ihr irgendwie nicht halb Deutschland, aber einen Teil von Deutschland bereist, habe Verwandte, Freunde, Bekannte mit ihr besucht, habe ihr gezeigt, wie ist so das Leben, damit wir uns irgendwie überlegen können, wenn es denn so weitergeht, wo wollen wir denn eigentlich gemeinsam leben? Ich habe immer gesagt, ich könnte auch in Kambodscha arbeiten. Dentistry made in Germany funktioniert wenn man eine Zulassung bekommt, ich glaube erstmal auf sehr vielen Teilen der Welt. Meine Frau hat dann eben gesagt, ach nee, komm, lass uns doch lieber erstmal Deutschland als Lebensmittelpunkt nehmen. Und 2014 ist dann meine Frau nach Deutschland gekommen. Wir haben geheiratet. Meine Frau hat ihren Sohn mitgebracht. Die hatte schon einen Sohn.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ganz kurze Zeiteneinordnung. In welchem Jahr hast du Examen gemacht?
2013.
Okay, dann haben wir die Chronologie wieder. Okay, erzähl weiter.
Wie gesagt, haben wir 2014 geheiratet. Meine Frau hatte, als ich sie kennenlernte, 8-jährigen Sohn, heute ist er 20. Wenn ein Jahr da plus minus, dann ich bitte um Entschuldigung. Und meine Frau und ja, ihr Sohn sind dann 2014 zu mir, uns nach Deutschland gekommen. Ja, hier leben wir jetzt zwar mittlerweile am fünften Ort, weil wir ein bisschen umgezogen sind. Unsere Familie hat sich noch ein bisschen vergrößert. Wir haben noch eine 4-jährige Tochter und einen 7-jährigen Sohn. Und das heißt, wir haben mittlerweile 3 Kinder. Und 2015, also Ende 2014, Anfang 2015, kam eine Möglichkeit für uns. Ich habe ja meine Frau da diesem Hilfsprojekt entzogen und sie ist dann eben nach Deutschland gekommen. Wie man in Deutschland oftmals, wenn man irgendwo lange Zeit wohnt, eine Hauskirche hat, wo die ganze Familie hingeht, hat man in Kambodscha auch ganz gerne eine Hauspagode, wo halt man immer hingeht, das, was irgendwie am nächsten an seinem Ort ist oder wo man sagt, da fühlt man sich am besten von den Mönchen betreut, wahrgenommen oder ähnliches. Und meine Frau hat 2 Brüder, die haben auch da Mönchfortbildungen wahrgenommen. Und dann haben diese Mönche dieser Pagode dort, die hatten vorher schon ein Hilfsprojekt und haben Englischunterricht gemacht und haben für bedürftige Kinder Englischunterricht gegeben und haben das da unter freiem Himmel gemacht. Und die wollten jetzt ein Gebäude auf dem Gelände ihrer Pagode bauen und wussten, dass meine Frau seit mehr als 10 Jahren Charity macht. Und fragte dann eben, ob die da in irgendeiner Weise mit einsteigen wollte. Und dann kam sie mit dieser Idee, dass wir da ja eine kleine Klinik eröffnen könnten und unser eigenes Hilfsprojekt eröffnen könnten. Und es war jetzt nicht so, dass ich so gleich total gejubelt habe, weil ich hatte ja noch nicht mal meine Praxis erworben. Man muss ja irgendwie nicht zu viele Projekte auf einmal machen. Dann sagte sie aber, das sei total großartig. Ich kannte die Mönche auch schon und meinte, die Chance haben wir nicht so schnell wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir Anfang 2015. Und da war das Gebäude auch noch gar nicht richtig fertig, aber sie wussten, dass sie es größer bauen müssen und sollen. Und dann im August 2015 sind wir nach Kambodscha gereist und haben so die Ersteinrichtung unserer kleinen Klinik gemacht. Wir waren einen Monat da und nach einem Monat war da irgendwie so ein kleiner mobiler Behandlungsstuhl, ein Sterilisator, eine Absauganlage und sonst nichts und viel Raum. Ich habe mich dann darum gekümmert, irgendwie, dass Volontäre zu uns kommen. Meine Frau hat mich verantwortlich gemacht fürs Volontäre einsammeln, betreuen und für die Spendenakquise. Und meine Frau hat sich um den ganzen kambodschanischen Anteil gekümmert. Heute haben wir 8 Mitarbeiter, 3 feste Behandlungsstühle, behandeln im Jahr irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Kindern, haben da irgendwie was in meinen Augen Tolles errichtet. Dieses Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum und es kostet viel Arbeit, es macht aber auch viel Spaß.
Also erstmal Gratulation, das ist ja Wahnsinn, was ihr da errichtet habt. Lass mich bitte da noch ein bisschen detaillierter reingehen, also dass wir das alles mal so ein bisschen verstehen. Es ist ja auch so, nochmal, du kommst ja nicht aus einem Elternhaus, wo das Geld irgendwie mal runterfällt und du das frei verwenden kannst. Wann hast du deine Praxis gegründet?
2016.
Aber wie hast du die Klinik denn da bezahlt? Also wenn du 2015 die Klinik da gebaut hast, oder ja, nicht alleine natürlich, da wirst du doch auch wahnsinnig viel Geld bewegt haben müssen.
Also wir haben ungefähr 30.000 Euro investiert in den Bau, in Equipment. Das Doofe damals war, da wir noch nicht keine Anerkennung in Deutschland hatten, die haben wir erst im August 2015 bekommen. Das heißt, dass wir es jetzt auch nicht so richtig steuerlich geltend machen konnten. Die Hälfte ungefähr des Geldes kam von meiner Frau oder ein bisschen weniger, 10.000 Euro ungefähr kam von meiner Frau, 20.000 Euro kam von uns gemeinsam.
Aber ist doch irre, mit 30.000 Euro in Kambodscha, also ich meine, für deutsche Verhältnisse sind 30.000 Euro, was weiß ich, ein halber Stuhl, ne, in einem Behandlungszimmer. Also, wie gesagt, ich war zum Beispiel noch nicht in Kambodscha. Weck mal die Fantasie, was konnte man 2015 mit 30.000 Euro alles machen in Kambodscha?
Also wir haben ein bisschen was auch für den, natürlich für den Bau bezahlt, aber so grundsätzlich die Grundausstattung haben vielleicht 10.000, 12.000 Dollar gekostet.
Material, reines Material oder auch Geräte?
Auch Geräte. Also der Behandlungsstuhl war auch, es war mehr so eine bewegliche Liege, die man zusammenbauen kann, wo so ein kleiner Kompressor eingebaut ist. Gibt es heute auch bei eBay zu kaufen oder bei AliExpress oder sonstigem. Kostet heute ein paar tausend Dollar mehr, aber damals ging das noch alles. Der Steri hat, weiß nicht, auch 1200 Dollar gekostet oder so, ist im Grunde genommen auch ein einfacher Dampfkessel, aber funktioniert seit über 10 Jahren. Wir haben mittlerweile einen größeren, aber den kleinen Steri, den wir damals gekauft haben, nehmen wir immer noch mit zu unseren mobilen Projekten.
Das heißt, ein bisschen in den Bau, 10.000 Euro im Material und der Rest. Also wem gehört denn diese Klinik? Fragen wir es mal so. Wem gehört sie denn juristisch?
Juristisch gehört sie meiner Frau und den Mönchen. Meine Frau ist Direktorin des Ganzen. Ich bin medizinischer Direktor. Ich darf als Ausländer nichts wirklich in Kambodscha. Also zu 49% darf ich irgendetwas besitzen, aber nicht über 50%. Deswegen gehört diese Klinik erstmal der Frau und den Mönchen. Sie steht auf dem Gelände der Pagode. Deswegen möchte ich erstmal sagen, sie gehört mehr den Mönchen, als dass sie uns das Gebäude, die Immobilie gehört den Mönchen. Alles, was drin ist. Mittlerweile haben wir 3 echte Behandlungsstühle dort, haben ein kleines Röntgen, digitales Röntgen, leider kein OPG, aber das ist auch nicht unbedingt notwendig. Haben irgendwie, es ist klimatisiert, wir haben einen Kompressor, wir hatten auch mal eine Absauganlage, eine Zentrale, die leider aber defekt ist, die mochte die Temperaturen jetzt nicht so richtig gerne. Und wir sind schon da sehr gut ausgestattet. Trotzdem muss man viel in Wartung stecken. Die ganzen Schläuche müssen relativ regelmäßig in den Behandlungseinheiten ausgetauscht werden, weil bei der Luftfeuchtigkeit und Temperaturen doch sehr viel dann doch mal sich zusetzt. Und jetzt jemandem in Kambodscha zu sagen, dass er jeden Tag mit Orotol durchspülen muss, das ist ein bisschen schwieriger. Also da wird lieber eher mal ganz ausgetauscht, als dann irgendwie, dass die Schläuche so richtig gepflegt werden.
Und die Behandlung, die er da macht, wie muss ich mir das vorstellen? Bezahlen die einen kleinen Mini-Eigenanteil oder ist das alles kostenfrei? Also es muss sich ja irgendwie, der laufende Betrieb muss sich ja refinanzieren und du bist ja auch in deiner Praxis in Hamburg, ja auch zum Teil, du bist ja nicht nur da zum Operieren. Erzähl mal, wie er das regelt und wie du dann das Leben so hin und her regelst. Du bist ja wahrscheinlich auch, was weiß ich, ich rate mal, eine Woche im Monat da oder machst du es am Blog, aber erzähl mal darüber in die Richtung.
Also. Erstmal, wir haben, wie gesagt, auch einen kambodschanischen Zahnarzt. Das heißt, wir haben eigentlich immer jemanden da. Darüber hinaus haben wir 50 Volontäre ungefähr im Jahr, die zu uns kommen. 90% davon sind aus Deutschland. Es kommen aber auch, sind aus Taiwan, aus Australien, aus den USA, aus England schon welche da gewesen. Aber der Großteil ist eben aus Deutschland. Behandlungsspektrum eigentlich sehr, sehr viel. Grundsätzlich versuchen wir viel Prophylaxe, bleibende Zähne erhalten, Frontzähne erhalten. Es ist schwierig, einen Job im Hotel mit Kundenkontakt zu haben, wenn man keine Frontzähne hat. Der Hauptgrund, warum Kinder in der dritten Welt nicht zur Schule gehen können, wenn sie eigentlich den Zugang zur Schule haben, sind Zahnschmerzen. Das ist schon eben sehr, sehr, sehr wichtig. Behandlung, eben Füllung, Endo, wenn, also ich komme gleich zur Bezahlung. In unserer Nicht-Charity-Zeit machen wir auch Kronen, aber das ist in unserer Haupt-Charity-Zeit, das ist der gesamte Vormittag, machen wir ja konservierende Leistungen und eben versuchen, Zähne zu erhalten, versuchen aufzuklären, Zahnreinigungen, wenn es möglich ist, wenn eben kein richtiger Behandlungsbedarf ist. Das versuchen wir alles. Kinder müssen auf gar keinen Fall irgendwas bezahlen. Erwachsene zahlen für konservierende Leistungen so einen Anstandsobolus, den sie aber auch selbst, worüber sie selbst entscheiden dürfen, wie viel sie zahlen wollen. Das sind irgendwas immer zwischen $1 und $3. Der Durchschnittslohn in Phnom Penh in der Hauptstadt liegt ungefähr bei $150 im Monat. Als ich da mal angefangen habe, waren es $50. Für Patienten, die einen größeren Bedarf haben, zum Beispiel eine Krone brauchen, gibt es die Möglichkeit, dass unser kambodschanischer Zahnarzt den am Nachmittag eine Krone macht, die dann im Fremdlabor angefertigt wird. Da bezahlen die, ich glaube, $70, $80 für. Und wir als Projekt kriegen 30% zum Tragen unserer Kosten. Der Zahnarzt darf 70% behalten dafür, dass er das Ganze tut. Und wie finanziert sich das Ganze? Und wie viel bin ich da? Wie gesagt, ich habe wenige große Spender und man bleibt für gewöhnlich nicht lange Zeit Großspender, sondern das macht man irgendwie 1, 2, 3 Jahre mal und dann sucht man sich meistens wieder was anderes. Was wir von Anfang an gemacht haben, was sehr gut funktioniert, ist, dass ich eben gesagt habe, das war der Grund auch damals, warum wir in Cape Town, in Kapstadt, warum wir da nicht hingegangen sind, weil die Uni damals gesagt hat, also 2011 haben sie uns das eben gesagt, wir möchten $1,000 pro Monat, den ihr bei uns seid, als Bringspende, monetäre Spende. Und da haben wir damals gesagt, das schaffen wir wahrscheinlich nicht in der kurzen Zeit, weil es etwas kurzfristiger war, zu organisieren, deswegen müssen wir da aussteigen. Und ich fand trotzdem diese Idee ganz charmant und habe dann eben von Anfang an den Volontären gesagt, es wäre schön, wenn wir das Multifaktor oder als Multiplikator in der Spendensammlung machen könnten. Das heißt, unsere Volontäre versuchen, irgendwie Spenden zu generieren. Wenn es weniger ist als das, was wir uns vorstellen, dann ist das auch in Ordnung. Man muss aber irgendwie schon sehen, dass ich zumindest ein bisschen angestrengt wurde und man nicht sagt, ach nee, ich habe jetzt irgendwie ein Jahr Zeit gehabt und es ist nicht mal 1,50 € bei rumgekommen, dann lassen wir die Leute trotzdem kommen, aber dann sind wir trotzdem nicht so richtig glücklich. Das funktioniert ganz gut. Wir mussten mal zu Covid-Zeiten noch mal ein bisschen mehr Geld nachwerfen, weil wir haben gesagt, wir haben die soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Wir schmeißen keinen raus. Wir hatten ein recht ordentliches Polster, das wir dann sukzessive aufgebaut haben, aber irgendwann war es dann auch alle. Eigentlich wollten wir davon mal so ein Minivan kaufen für unsere mobilen Einsätze. Aber am Ende haben meine Frau und ich dann nochmal, ich weiß nicht, 15.000 oder 20.000 Euro reingesteckt, um das eben wieder aufrechtzuerhalten. Und dann war glücklicherweise der Spuk auch halbwegs vorbei und es konnten wieder Volontäre kommen. Und die Volontäre sind eben mit ein großer Teil derjenigen, die dann irgendwie Spenden mit uns akquirieren. Und wie oft bin ich da? 2 bis 3 Mal im Jahr. Ich bin dank schulpflichtiger Kinder sind wir eben auf die Schulferien angewiesen und sind dann im Sommer auch mal länger da, was nicht ganz so charmant ist, weil es dann recht viel regnet. Aber das ist Leiden auf hohem Niveau. Für die Kinder ist es toll, da ist die Familie, da sind die Onkel, da sind die Tanten. Das ist eben auch Heimat. Und deswegen ja, kombinieren wir das. Wir waren 2 Wochen eben in den Märzferien. Also in Hamburg haben wir ja Märzferien. Und wir waren 2 Wochen da und ich hatte genau einen Tag Urlaub, weil wir waren auf einer Offshore-Insel, die 30 Kilometer vom Land entfernt ist und haben da unsere ganzen Kram hingebracht, ja, Behandlungseinheiten, Stromerzeuger und Ähnliches. Und das ist dann ein bisschen aufwendiger und kostet viel Zeit, viel Geld. Da habe ich kurzfristig mal dann meiner Frau gesagt, aber auch erst im Nachgang, das nächste Mal hätte ich ganz gerne länger als einen Tag Urlaub. Aber so ist das, ja, so versuchen wir das zu organisieren.
In der Terminverabredung sagtest du ja, oh, da würde es nicht passen, deine Frau ist da in Kambodscha. Okay, ihr habt 3 Kinder, ne? Gehe ich richtig davon aus, dass alle 3 Kinder derzeit in Deutschland sind?
Mhm.
Okay, sind bei euch in Hamburg sozusagen. Nehmen wir mal den Mai. Wie muss man sich den Mai in der Familie von dir vorstellen? Wir gehen mal wochenweise durch. Mutti eine Woche nicht da, Vati eine Woche nicht da oder wie macht man das?
Ganz, ganz spannend. Wir haben das Glück, dass wir zumindest so 4, 5 Monate im Jahr meine kambodschanische Schwiegermutter hier haben, die uns ein bisschen in der Erziehung hilft. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Meine Frau musste jetzt nach Kambodscha. Ich gehe auch gleich mal die Wochen durch. Meine Frau muss jetzt nach Kambodscha, weil wir brauchen alle 3 Jahre neue Zulassungen mit dem Gesundheitsamt, mit dem Innenministerium. Und das bedeutet immer viel Bürokratie. Und wenn ich als Langnase mitkomme, dann kostet es alles immer mehr. Dann sind die Verwaltungsgebühren viel höher. Darüber hinaus muss man dann auch doch mal irgendwo noch mal ein bisschen Backschisch bezahlen, damit es schneller vorangeht. Und solche Sachen macht meine Frau dann im Idealfall. Nehmen wir mal den Mai. Meine Frau war irgendwie 11 Tage in Kambodscha. Ich war hier. Der Große versorgt sich selbst. Der Große ist 20, der macht gerade FSJ. Der kann das alles alleine. Die beiden Kleinen wurden dann teilweise von mir, teilweise von meiner Schwiegermutter zur Schule und zur Kita gebracht. Das Schöne ist, dass wir arbeiten in Schichten in der Praxis. Ich arbeite montags, donnerstags, freitags von 7 Uhr bis 12.30 Uhr, mittwochs und dienstags von 14 bis 20 Uhr. Das heißt, da können wir viel mit den Kindern organisieren und unterbringen. Meine Frau hat natürlich auch noch mehr Hobbys. Meine Frau ist kambodschanische Zahnärztin, hat leider keine deutsche Zulassung. Die hat zu Zeiten in Kambodscha das Ganze erlernt, als es jetzt keine richtig universitäre Ausbildung gab. Deswegen hat sie eben keine Zulassung hier. Und die macht in ihrer Freizeit noch ein bisschen Wimpernverlängerung, weil das ist ähnlich filigrane Arbeit. Das geht ganz scheinbar ganz leicht von der Hand, wenn man Zahnärztin ist oder Zahnarzt. Ich finde das sehr, sehr filigran. Das wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Das macht meine Frau auch noch zusätzlich. Manchmal fragen wir uns auch, wie wir das eigentlich alles organisieren. Aber es funktioniert. Manchmal ist es dann auch so, dass unser 20-jähriger Sohn dann auf die beiden Kleinen aufpasst. Das versuchen wir klein zu halten. Und er findet das jetzt auch, glaube ich, mehr spannend, mit seiner Freundin abzuhängen, als denn mit seinen kleinen Geschwistern. Wobei er die total großartig findet. Aber das bewusste irgendwo am Ort sein für 3 Stunden oder so, das macht dann vielleicht manchmal nicht so Spaß. Ja, so organisieren wir uns so durch. Und jetzt, wie gesagt, ist es eigentlich gerade ganz schön. Meine Schwiegermutter fliegt morgen für 7 Tage nach Frankreich, weil eine andere Tochter von ihr in Frankreich lebt. Das heißt, dann machen meine Frau und ich mal wieder den gesamten Kinderbetreuungsanteil. Und das Schöne an der Praxis ist, die Abläufe kenne ich ja in der Praxis seit über 20 Jahren. Als Zahnarzt seit knapp 12 Jahren. Ich habe gerade einen Podcast von Stefan Helker und dir gehört, dieses mit dem Stress, den man so hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das oder er das war, der sagte 10-25% des Tages sein Stress. Ich finde immer ganz spannend mit kleinen Kindern, wenn ich zur Arbeit gehe, das ist für mich kein Stress, das ist Erholung. Es gibt fast nichts, was ich nicht in der Praxis kontrollieren könnte, was ich nicht schon erlebt hätte. Und weiß einfach, habe sofort die Lösung. Und da sind so kleine Kinder, die ein bisschen unkontrollierter in ihre Emotionen sind. Manchmal für mich sind der höhere Adrenalinschub, als dann, wenn ich da in der Praxis bin. Auf der anderen Seite liebe ich diese Schichtarbeit, weil ich halt eben viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Und das ist so, von 1 bis 5 ist so ein Wimpernschlag und dann ist das vorbei. Und das macht es unglaublich großartig. Und es macht Spaß.
Ja, das glaube ich. Erzähl mal von deiner Praxis in Deutschland so ein bisschen. Ich meine, also erstmal Gratulation und meine höchste und tiefste Wertschätzung, dass man so ein Projekt hochzieht, dass man so ein Projekt über die Jahre auch kontinuierlich, wir sind im 10. Jahr betreut und somit etwas Gutes schafft. Ich habe ja schon oft gesagt, ob man sich im lokalen Sportverein oder ob man sich für irgendetwas, wo es um die Gemeinschaft geht und das Zusammenbringen, um das Helfen von anderen, egal, irgendwo auf der Welt, ne? Also überall, wo man selber die Möglichkeit der guten Bildung und vielleicht auch des erschaffenen Kapitals nutzt und einsetzt für andere, dem gilt ein uneingeschränkter und eine zutiefste Wertschätzung. Und das finde ich echt klasse, dass man, egal was, dass man etwas macht und dass man so beharrlich über so viele Jahre dabei ist und so viele 1000 Kinder hat, gut betreuen und gut helfen können. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Ich habe nochmal einen Punkt. Aber erstmal möchte ich auch mal, damit wir so ein bisschen chronologisch dabei bleiben, so ein bisschen etwas von deiner Praxisgründung. Also erzähl mal, wie ist die Praxis gegründet worden? Wie hast du angefangen? Was waren die Schwierigkeiten und wo stehst du jetzt? Du hast vielleicht in so einem bisschen strammeren Zeitraffer, aber das wäre mir lieb, dass wir das auch nochmal der Vollständigkeit halber von dir hören.
Sehr gerne. Also die Praxis in der Form, in der sie jetzt dort an dem Ort ist, wo sie ist, ist damals 2002, da bin ich noch nicht da gewesen, gegründet worden als Praxisgemeinschaft. Da haben sich meine damaligen beiden Kollegen zusammengetan, die hatten beide Einzelpraxen. Die hatten zwischendurch immer mal angestellte Zahnärzte und irgendwann bin ich dann als Vorbereitungsassistent da 2013 mit eingestiegen und also nicht eingestiegen, sondern wurde angestellt und habe dann eben für beide gearbeitet. Es war, die jeweils 50% hielten. Es war eben schon immer so, dass derjenige, der mir dann am Ende oder mich mit in seine Praxis genommen hat, mit dem war ich mir ein bisschen grüner. Zudem habe ich ein väterliches Verhältnis, das kommen wir auch gleich zu, hat es dann auch ein bisschen finanziell leichter gemacht. Nicht leicht, aber leichter. Er hat dann irgendwie gesagt, er macht das ja auch noch ein paar Jahre, er würde aber ganz gerne mit mir eine Gemeinschaftspraxis in der Praxisgemeinschaft gründen. Das heißt, ich habe 2016 25% der Gesamtpraxis und 50% der Praxis meines Kollegen abgekauft. Und wir haben dann eben eine Gemeinschaftspraxis in der Praxisgemeinschaft gegründet, haben da dann bis 2022 zusammengearbeitet. Er wusste schon, dass er irgendwann aussteigen will. Deswegen haben wir uns im Mai 2020, gerade frisch Covid, haben wir einen Zahnarzt kennengelernt, der total großartig war, wo wir gesagt haben, selbst wenn wir jetzt gerade nicht wissen, wie geht es wirtschaftlich weiter, man hatte ja so ein bisschen vielleicht Angst im Mai 2020, wie es denn so weitergehen soll jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber den Zahnarzt, den wir eben kennengelernt hatten, der macht das auch schon ein paar Tage länger. Der war auch mal 11 Jahre in einer Gemeinschaftspraxis, ist dann da rausgegangen, war dann angestellter Zahnarzt. Und wir haben gesagt, den müssen wir kennenlernen, mit dem müssen wir zusammenarbeiten. Und den haben wir dann angestellt. Und dann wurde es immer konkreter, dass mein Kollege gesagt hat, ich will irgendwie doch mal aussteigen, ich will irgendwie fertig werden. Und wir haben uns dann umgeguckt, mit wem könnten wir denn zusammenarbeiten. Und unser Kollege Hendrik hatte eigentlich am Anfang mal gesagt, ich will nie wieder irgendwie eine Selbstständigkeit, ich will nie wieder irgendwie eine Praxis gründen oder besitzen. Und dann habe ich zu meinem damaligen Kompagnon gesagt, wir müssen ihn aber trotzdem einmal vorher fragen. Und dann haben wir ihn gefragt und haben das eigentlich mehr so zwischen Tür und Angel gemacht, weil wir der festen Überzeugung waren, dass er sagt, nee. Und dann sagt er, könnte ich mir vorstellen, muss ich mit meiner Frau besprechen. Here we are, 2022 hat er dann den Teil von meinem Kollegen, der ausgeschieden ist, übernommen und somit führt er heute eine Gemeinschaftspraxis mit mir und wir sind weiter in Praxisgemeinschaft mit dem Kollegen, der noch einen angestellten Zahnarzt hat. Das heißt, wir sind zu viert, teilweise sind wir ab und zu mal zu fünf, weil wir ab und zu mal jemanden einstellen. Das hat sich aber, die letzte war Vorbereitungsassistentin, die auch bei uns gelernt hat. Und da hat die dann festgestellt, dass sie nicht genug bei uns zu tun hat. Und wir machen recht hochwertige Zahnmedizin. Und das heißt, der Patientenzulauf ist da dann manchmal nicht so groß wie in einer Landpraxis vielleicht oder in einer Praxis, die einen höheren Kassenanteil hat. Und die hat sich dann ganz spannend auch in einer Praxis beworben von einer Mitarbeiterin, die mal bei uns Zahnärztin war in Buchholz und ist jetzt da gelandet. Und wir wünschen ihr nur das Beste. Wir hoffen, dass sie weiterhin gelegentlich mit Kuchen zu uns kommt. Und haben jetzt aber für uns erstmal auch den Modus, dass wir zurzeit niemanden einstellen wollen. Das ist ganz entspanntes Arbeiten. Ich dank dieses Konstrukts kann ich eben auch mal 4 Wochen im Sommer weggehen. Ich mache ungefähr 8 bis 9 Wochen Urlaub im Jahr, 6 Wochen davon ungefähr in Kambodscha, also Arbeitsurlaub und den Rest nochmal irgendwo anders auf der Welt.
Ja, auch spannend. Also auch schön, dass das geklappt hat. Das ist ja auch wunderbar. Gerade so eine größere Praxiskonstellation, wie du sie geschildert hast, ist ja prädestiniert dafür, dass man auch diese Möglichkeit hat. Anders wäre es ja quasi undenkbar. Na, wer soll die Patienten behandeln, wenn man es in einer Alleinpraxis macht oder zu zweit? Mein letzter Punkt, meine letzte Frage. Du hast da so einen Pulli an, da steht Minimolars drauf. Erklär doch mal, was es da mit auf sich hat und was das bedeutet und was du da in Bezug zu hast.
Also das ist der Name unseres Hilfsprojekts, das eben jetzt 10 Jahre alt wird. Die Wortschöpfung stammt von einer englischen Freundin von uns, die auch Zahnärztin ist. Es ist eben im englischsprachigen Raum werden die Kinder ganz gerne mal als Minimolars bezeichnet. Wir brauchten eben irgendwas, was gängig auch ist, weil wir wollen grundsätzlich nicht nur Deutsche ansprechen, wir wollen ja auch irgendwie ganz gerne international sein. Dann kamen wir eben auf die Namensfindung. Das Logo wurde zwischendurch mal überarbeitet. Das war erst so ein, es sah so ein bisschen nach Windows 3.1 aus und wurde von jemandem aus Kambodscha zusammengeschustert. Und dann kam irgendwann mal eine Grafikdesignerin auf uns zu und meinte, ihr braucht mal irgendwie eine Überarbeitung des Ganzen und ich schenke euch das und ich mache euch die ganze CI und das war irgendwie ganz schön. Und wenn ich mal irgendwas brauche, schreibe ich der und die schickt dann die Vektorgrafiken zum Druckerei und wir kriegen neue Visitenkarten oder neue Klamotten oder so. Das ist ganz, ganz schön.
Es gibt ja auch einen Fernsehbericht, den packen wir hier mal in die Shownotes, ja. Da kann man sich das ja vielleicht mal anschauen. Über dich und euch, Ulf, jetzt die allerletzte Frage, die mir nochmal gekommen sind. Fass mal in so, ja, in 2, 3, 4 Sätzen zusammen, was du dir so in Zukunft wünschst oder wie du dir die Zukunft vorstellst. Wie sind jetzt die nächsten 10 Jahre für dich, deine Frau, deine Familie, eure Klinik, eure Praxis? Hast du da ein Bild?
Ja, habe ich. Also bei der Praxis bin ich relativ entspannt. Also ich verdiene ganz okayes Geld damit, würde ich mehr arbeiten, würde ich mehr verdienen, aber reich ist nicht der, der viel hat, reich ist der, der wenig braucht. Alle meine Grundbedürfnisse sind gestillt und es wird auch mehr jedes Jahr. Das heißt, es ist nicht so, dass ich die Befürchtung hätte, dass es so richtig bergab gehen könnte. Wegen der Schulausbildung werden wir wahrscheinlich trotzdem die nächsten 10 Jahre in Deutschland bleiben, weil die Schulausbildung doch in Hamburg, in Deutschland immer noch besser ist als in Kambodscha, selbst wenn man da zu ja, sehr teuren internationalen Schulen geht. Deswegen werden wir das wahrscheinlich machen. Was ich mir wünsche und was ich ganz gerne versuchen würde, ist, dass wir mehr Zeit in Kambodscha verbringen. Das ist was ich mit der Grundschule mal besprechen muss und möchte. Ob es Möglichkeiten gibt, ein bisschen über Fernbeschulung, ob wir nicht auch mal im Winter 2 Monate in Kambodscha sein können oder auch 3, ob das alles eben ja gut mit dem Lernstand unserer Kinder zusammenpasst. Langfristig kann ich mir durchaus vorstellen, 5, 6 Monate in Kambodscha zu sein. Ich bin irgendwie meinen Patienten hier verantwortlich gegenüber und will jetzt nicht sagen, hier der Zuschlag haut jetzt mal ab und ihr könnt mal gucken, wo ihr hinkommt. Ich liebe meinen Job hier, ich liebe den Umgang mit Patienten, ich liebe irgendwie meine Tätigkeit, meine Mitarbeiter sind großartig. Das ist so fantastisch und macht alles in der Gesamtheit so viel Spaß, dass ich nicht sagen kann, ich würde nur noch Charity machen oder ich brauche irgendwie all meine kostspieligen Hobbys zu erfüllen und muss hier mehr arbeiten. Ich alle 2 Jahre so ein bisschen immer reduziert, mal da eine halbe Stunde Behandlungszeit abgeknapst. Ich glaube nicht an die 4-Tage-Woche. Aber der Moment ist gerade ganz, ganz charmant. Ich glaube, es sind 28,5 Stunden, die ich am Stuhl stehe. Den Rest bin ich zu Hause. Ich lasse alles fallen, gehe nach Hause und mache möglichst ganz viel über Remote. Und das ist ganz gut. Manchmal ist es natürlich für den Mitarbeiter doof, weil der einen persönlich sehen möchte. Aber das versuche ich alles in meine regulären Behandlungszeiten zu legen. Und es macht Spaß. Ich kann mich nicht richtig beschweren.
Ja. Ulf, vielen Dank für deine Story. Vielen Dank für all das, was du mit uns geteilt hast. Und weiterhin wünsche ich dir viel Erfolg bei all deinen Programmen, bei all deinen Ideen und all dem, was du noch so vorhast. Und ja, ich hoffe, dass wir uns mal wieder sehen oder wieder hören. Und ja, toi, toi, toi für eure Projekte. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, dass ich Teil des Podcasts sein durfte. Es war mir ein großes Vergnügen, mal persönlich mit dir zu sprechen.
Danke. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch eine kleine Bemerkung und 5 Sterne bei Spotify. Bei iTunes kann man die Bemerkung hinterlassen. Wenn sich jemand berufen fühlt, über sein Leben, über sein vielleicht etwas ungewöhnliches Zahnarzt- oder Zahnärztinnenleben zu berichten, einfach schreiben an henrizi@opti-hc.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.